Ramiswil, ein kleines Dorf im Kanton Solothurn. 330 Einwohner, man kennt sich. Etwas höher gelegen, ein Hof. Unscheinbar von aussen, zwischen Felder, Heu und Stahlgeruch. Ein Ort, wo man Ruhe vermutet. Doch hinter der idyllischen Fassade spielt sich ein Drama ab. Der Stau und Zwinger fristen 43 Ross, 2 Geissen und mehr als 100 Hunde aus Leben unter unhygienischen Bedingungen. Die Hunde bauen, jaulen, kratzen an den Gitter, als wenn sie sagen, gehören der uns endlich. Es ist ein kühler Novembermorgen. Die Veterinärbehörde, begleitet von der Polizei, taucht auf. Rund 50 Personen stehen geschäftig auf dem Hof um. Inspizieren Tiere, dokumentieren, besprechen, telefonieren. Dann stellen sie die Videokameras ab. Was nach einer Rettung klingt, wird zur Tragödie. 120 Hunde werden direkt auf dem Platz getötet. Gegenüber den Medien redet die Behörde später von kranken, fehl- und mangelernährten Tieren in desolatem Zustand. Ihre Rettung sei nicht möglich gewesen, heisst es. Wie hätte es so weit kommen können? Wer trägt die Verantwortung? Und warum hat niemand rechtzeitig gehandelt, obwohl Warnzeichen da gewesen sind?
Das klären wir heute in der allerersten Folge von «Tier Crime» mit Van Damme, einem True-Crime-Podcast über echte Tierschutzfälle. Ich bin Tami, eure Moderatorin, und an meiner Seite ist Vanni, Juristin bei der Stiftung fürs Tier im Recht.
Hallo miteinander.
Heute reden wir über einen Fall, der selbst erfahrene Tierschutzjuristen fassungslos macht. Die Hundehölle in Ramiswil im Kanton Solothurn. Unseren Podcast haben wir eigentlich mit einem anderen, nicht weniger traurigen Fall wollen starten. Aber aufgrund von Aktualitäten vom Fall Ramiswil haben wir unser Programm umgestellt. Viele Informationen und Spekulationen sind in den vergangenen Wochen in den Medien bekannt worden. Die letzte Kontrolle der Veterinärbehörde hat im Mai stattgefunden. Offenbar sei hier noch alles in Ordnung. Bei der Gemeinde waren zu diesem Zeitpunkt 30 Hunde angemeldet. Wie viele Hunde aber tatsächlich auf dem Hof waren, ist unklar. Gemäss Berichterstattung haben sich die Hunde unkontrolliert vermehrt. Aufgrund einer Meldung hat die Behörde den Hof am 6. November erneut besucht. 43 Ross und 2 Geissen hat man gemäss Medienbericht in einem verwahrlosten Zustand angetroffen. Sie sind beschlagnahmt und abtransportiert worden. 120 Hunde sind angeblich in einem so einem schlechten Zustand vorgefunden worden, dass sie noch vor Ort eingeschläfert werden mussten. Vanni, das ist einfach ein unglaublicher Fall, der die Öffentlichkeit erschüttert hat. Du hast den Fall in seiner juristischen Dimension analysiert. Wie sieht die Situation rechtlich aus?
Im Vordergrund steht natürlich das Tierleid und somit tierschutzrechtliche Fragen. Also, wer trägt die Verantwortung für diese Tragödie? Wer hat sich strafbar gemacht? Tierhalter allein oder sind noch weitere Hilfspersonen herum gewesen? Welche tierschutzrechtlichen Massnahmen sind getroffen worden oder wären nötig gewesen? Hat die Veterinärbehörde richtig gehandelt oder ist sie zu spät gekommen? Hat sie die Hunde unnötigerweise eingeschläfert? Ist jedes Tier einzeln sorgfältig untersucht und der Befund dokumentiert worden? Sind die getroffenen Massnahmen angemessen gewesen? Wie sind die Tiere getötet worden? All diese Fragen sind später eben auch für die Beweisführung gegen die Tierhalterin wichtig. Und neben diesen Fragen stellt sich auch noch privatrechtlich die Frage von den Eigentumsverhältnissen von diesen Hunden, wie im Nachhinein bekannt worden ist, haben einige von diesen Hunden eben gar nicht dieser betroffenen Tierhalterin gehört.
Aber wie hat so etwas passieren, dass über 100 Hunde in einem derart schlimmen Zustand geraten konnten, während der gleiche Hof bereits unter Beobachtung gestanden hat Und wo genau hat der behördliche Schutzmechanismus versagt?
Ja, das ist die zentrale Frage. Der Hof war im Veterinärdienst bekannt gewesen. Es hat schon zuvor verschiedene Meldungen und auch Kontrollen gegeben. Und offenbar ist die Situation als kritisch, aber der Handlungsbedarf nicht als akut eingeschätzt worden.
Also das heisst, es war nicht so gewesen, dass niemand etwas gewusst hat, was dort passiert?
Nein, gar nicht. Mehrere Tierschutzorganisationen haben nach eigenen Aussagen schon Meldungen eingereicht. Eine zum Beispiel im Juli 2025, also im gleichen Jahr. Beispielsweise eben von einer Tierschutzorganisation, die die Behörde darauf hingewiesen hat, dass es auf dem Hof gerade 3 neue Würfe gegeben hat und dass das irgendwie außer Kontrolle geraten. Auch Nachbarn scheinen auf Missstände hingewiesen zu haben. Im Dorf haben sich die Leute auch über entlaufene und bellende Hunde geärgert. Und es war offenbar einfach klar, dass die Halterin die Situation nicht im Griff hat.
Wenn jetzt also Nachbarn, Tierschützer und sogar frühere Strafbefehle bekannt gewesen sind, wie hat denn die Behörde zum Schluss kommen, die Lage sei unter Kontrolle? Ist das einfach Naivität oder ein systemischer Blindfleck? Was sagt das Gesetz dazu? Was bedeutet es, wenn jemand 120 Hunde haltet und sie vernachlässigen tut?
Im Schweizer Tierschutzgesetz steht klar, wer Tiere haltet, muss sie artgerecht pflegen, ernähren und unterbringen. Wird das Tier misshandelt, vernachlässigt oder unnötig überfordert, dann ist das strafbar und gilt als Tierquälerei. Wichtig ist auch, das Tierschutzgesetz schützt jedes Individuum. Der Tierhalter muss sicherstellen, dass er jedem einzelnen von seinen Tieren gerecht werden kann. Bei so vielen Tieren ist das natürlich kaum mehr möglich.
Aber Vani, jetzt bei über 100 vernachlässigten Hunden, reden wir hier wirklich noch von Überforderung? Oder ist es einfach juristisch und moralisch betrachtet nicht längst eine Form von systematischer, andauernder Tierquälerei?
Ja, jetzt wird es ein bisschen juristisch-technisch. Da kommt nämlich eine Vernachlässigung oder eine Misshandlung durch Unterlassen in Frage. Also die Halterin hat ja dem Tier nicht aktiv Leid zugefügt, aber sie hat sich einfach nicht ausreichend um die Tiere gekümmert. Und sobald mit dem Handeln oder eben Nicht-Handeln eine Gefährdungssituation für die Tiere geschaffen wird, dann ist der Tatbestand von der Vernachlässigung bereits erfüllt. Wenn aber die Tiere, wie man im vorliegenden Fall ja gesehen hat, schon sichtbare Auswirkungen davon tragen, dann ist ganz klar von einer Misshandlung durch Unterlassen auszugehen.
Wenn jede einzelne Vernachlässigung ein Verstoss ist, dann reden wir hier von über 160 Einzeldelikten. Müsste das nicht zu einer entsprechenden drastischen Strafe führen? Und warum passiert das in der Praxis einfach fast nie?
Ja, also einerseits hat die Tierhalterin ja gerade mehrere Tierhalterpflichten nicht erfüllt. Da stehen vor allem Nahrung, Pflege, Beschäftigung, Bewegungsfreiheit im Fokus, vor allem wenn man eben die sehr unhygienischen und beengten Verhältnisse anschaut. Und zudem hat sie natürlich auch gegen die Pflicht verstoßen, die zumutbaren Massnahmen zu treffen, um zu verhindern, dass sich Tiere übermässig vermehren können. Zum anderen ist eben festzuhalten, dass jedes Tier, wie du schon gesagt hast, einzeln zählt. Das heisst, die Verstöße sind sozusagen 120-fach oder gewisse Verstöße, wenn man Geissen und Drossen noch dazu nimmt, sogar 165-fach begangen worden. Und so eine Mehrfachbegehung muss zu einer höheren Strafe führen.
Also 165 Leiden und ein Urteil.
Genau. Und das Traurige daran ist, dass unsere Erfahrung zeigt, dass die Strafen in den meisten Fällen nicht einmal annähernd das Leid der betroffenen Tiere abbildet und auch die Mehrfachbegehung in der Regel nicht berücksichtigt wird. So wird eben die grosse Lücke zwischen Gesetz und Realität sichtbar. Aber natürlich können wir das jetzt in diesem Fall da noch nicht sagen. Da müssen wir jetzt abwarten, wie das rauskommt.
Läuft denn jetzt wenigstens ein Strafverfahren gegen die Tierhalterin? Und wann ist mit einem Urteil zu rechnen?
Ja, die Polizei war ja im Rahmen der Beschlagnahmung auch vor Ort gewesen. Tierschutzverstöße sind sogenannte Offizialdelikte. Das heisst, sie müssen von Amtes wegen verfolgt werden, wenn die Behörden Kenntnis davon haben. Die Polizei muss also ermitteln und ihre Untersuchungsergebnisse an die Staatsanwaltschaft weiterleiten. So ein Verfahren dauert lang. Mit einem Ergebnis kann man in der Regel erst nach so ein paar Monaten rechnen. Das hängt natürlich auch von der Auslastung der Staatsanwaltschaft ab und auch von der Komplexität des Falls.
Und dann gibt es doch hier noch die externe Untersuchung.
Genau, aber die beiden Sachen die dürfen nicht vermischt werden. Das Strafverfahren gegen Tierhalterin ist ein komplett anderes Verfahren als die externe Untersuchung von dem Fall, wo die Regierungsrätin angeordnet hat. Bei dieser externen Untersuchung geht es ganz klar um die Arbeit des Veterinärdienst. Dort soll durch eine unabhängige externe Kommission das Vorgehen der Behörden möglichst unparteiisch aufgrund der Datenlage beurteilt werden.
Die Kantonstierärztin sagt jetzt also, die Situation sei nicht mehr zu kontrollieren gewesen und sie hoffe, dass sie so etwas nicht mehr erleben müssen. Aber genau da frage ich mich, wie hat es überhaupt so weit kommen, wenn eine Behörde erst dann eingreift, wenn alles außer Kontrolle geraten ist? Ist das dann nicht einfach ein Hinweis darauf, dass viel zu spät gehandelt worden ist? Müssen nicht gerade Behörden dafür sorgen, dass eine Situation gar nicht erst eskalieren kann? Und wenn das nicht gelingt, trägt dann nicht auch die Behörde eine Mitverantwortung für das Leid, das nachher erst sichtbar worden ist?
Ja, sicher. Also die Behörden haben ja sehr eine verantwortungsvolle und auch eine schwierige Aufgabe. Das Tierschutzgesetz verpflichtet sie, bei Tierschutzproblemen in einer Tierhaltung sofort einzuschreiten. Wenn Verdachtsmeldungen vorliegen, dann müssen sie reagieren. Sie müssen sich einen Überblick verschaffen und je nach Situation die richtigen Massnahmen treffen. Das können Anweisungen oder Auflagen sein und es kann eben bis zu einer Beschlagnahmung von Tieren oder auch zum Aussprechen von einem Tierhalteverbot gehen. Wenn die Behörden ineffektive Massnahmen treffen und die Tiere in der Folge weiter oder noch stärker leiden, dann kann man oder muss man von einem behördlichen Versagen reden. Und das kann unter Umständen auch Konsequenzen für die verantwortlichen Personen haben.
Wenn jetzt eine Kontrolle nur wenige Monate vorher ergeben hat, dass alles in Ordnung sei, wie kann es denn sein, dass wenig später 120 Hunde in einem Zustand vorgefunden worden sind, wo ihre sofortige Tötung rechtfertigen tun? Ist irgendetwas übersehen worden, falsch eingeschätzt worden oder ist einfach schlichtweg nicht hergeschaut worden?
Ja, ich kann mich natürlich im Moment auch nur auf Informationen aus den Medien, aus den sozialen Medien und auch von Zuschriften an Tiere stützen. Und diese Informationen, die widersprechen sich zum Teil. Zum Beispiel ist gesagt worden in den Medien, dass die Kontrollen im Mai von diesem Jahr soweit eigentlich in der Ordnung war, der Zustand, dass alle Auflagen eingehalten worden sind. Aber das deutet ja schon mal darauf hin, dass eben zuvor schon Auflagen gemacht werden mussten. Also, dass eben schon Auffälligkeiten herum waren. Und dann ist da auch noch die Rede von einer Beschlagnahmung von 13 Hunden, die irgendwie auch in dem gleichen Zeitraum passiert sein muss. Das haben wir zumindest so gehört. Ob das stimmt, weiss ich nicht. Aber es gibt ganz viele solche Fragen, die jetzt einfach noch offen sind und die man jetzt ganz sorgfältig klären muss.
Ja, und überhaupt zu der Vorgeschichte gibt es ja noch ganz viele offene Fragen.
Ja, allerdings. Also seit über den Fall berichtet wird, werden ja täglich neue Details bekannt. Die Rundschau zum Beispiel hat eben berichtet, dass gegen die Tierhalterin schon in Freiburg und in Bern Strafbefehle wegen Tierschutzverstössen ergangen sind. Dazu sind verschiedene Berichte von Privaten gekommen, zum Beispiel auch von einem Fall von einer Wohnung, die ihr gehört, wo 20 Hunde in Käfig gehalten werden, unter höchst unhygienischen Bedingungen und auch Geissen.
Moment schnell, es hat frühere Strafbefehle, Meldungen, unhygienische Zustände, Dutzende Hunde in Käfigen gegeben und das in verschiedenen Kantonen. Wie bitte kann es sein, dass eine Person mit solcher Vorgeschichte trotzdem unbehelligt weiter Tier halten kann? Müsste solche Hinweise nicht längst ein Warnsignal sein, ein Punkt, an dem die Behörde sagt, stopp, da läuft etwas gewaltig aus dem Ruder. Ist das nicht einfach ein massives Versagen im Informationsaustausch zwischen den Kantonen?
Auf jeden Fall. Fälle von solchem Ausmass kommen in der Regel ja nicht aus dem Nichts. Da gibt es eigentlich immer eine verworrene Vorgeschichte. Der vorliegende Fall der erinnert in gewissen Teilen sehr stark an den Thurgauer Fall Heffenhofen. Auch dort sind Tiere verschoben, versteckt und ist mit ihnen gehandelt worden. Auch dort ist der Tierhalter immer wieder negativ aufgefallen, manchmal auch mit geringfügigen Tierschutzverstößen, aber dafür mit ganz vielen, die sich aufsummiert haben. Und im aktuellen Fall scheint die Tierhalterin verschiedene Wohnungen und Höfe in verschiedenen Kantonen gehabt zu haben, was das Ganze natürlich sehr unübersichtlich gemacht hat.
Aber wenn sie ja schon vorher auffällig war, und zwar in mehreren Kantonen mit Strafbefehl, Meldungen und völlig unhaltbaren Zuständen, wie kann es denn bitte sein, dass niemand rechtzeitig die Reissleine gezogen hat? Und wieso hat sie trotz ihrer Vorgeschichte weiterhin Tier halten, Tier sammeln, Tier verschieben? Also da stellt sich für mich schon zwangsläufig die Frage, ist da einfach systematisch weggeschaut worden oder hat das System schlichtweg einfach versagt?
Ja, das ist wirklich ein grosses Problem. Der Informationsaustausch zwischen den Kantonen und manchmal sogar innerhalb von einem Kanton zwischen den einzelnen Behörden ist wirklich nicht gut. Das sehen wir immer wieder. Das hat Datenschutz, aber auch organisatorische und manchmal auch zwischenmenschliche Gründe, warum das nicht gut funktioniert. Seit ein paar Jahren steht der Veterinärbehörde allerdings ein schweizweites Informationssystem für Vollzugsdaten zur Verfügung. Und dort werden auch Mängel bei Kontrollen eingetragen und die Zugriffsrechte auf das System, die sind detailliert geregelt in einer Verordnung. Die kantonalen Behörden können in die Kontrollergebnisse von ausserkantonalen Behörden Einsicht nehmen, sie brauchen aber die Zustimmung von denen dafür. Es ist also recht kompliziert.
Okay, aber Vani, jetzt bei einer Person, die so viel Tiere hält und ständig neue dazu nimmt, müsste doch längst ein Warnsignal für Behörden sein. Warum ist da nicht viel früher hergeschaut worden?
Das frage ich mich auch, ja. Tatsächlich gibt es je nach Betriebsart, Tierart und Tierzahl verschiedene Melde- oder sogar Bewilligungs- und auch Ausbildungspflichten. Und für mich ist einfach nicht klar, um was für einen Betrieb sich da überhaupt gehandelt hat. Offenbar hat die Hofleiterin zum Teil Tiere aufgenommen, hat ihnen Asyl gewährt. Allerdings scheint sie auf der anderen Seite auch gezielt gezüchtet zu haben, zum Beispiel Ross, um Stutenmilch für die Forschung zu produzieren, aber auch Herdenschutzhunde, wobei dort nicht bekannt ist, ob die jemals eine Eignungsprüfung gemacht haben und als Herdenschutzhunde auch eingesetzt worden sind. Unklar ist auch, ob sie einfach nur gezüchtet und vermehrt hat oder ob sie auch effektiv gehandelt hat mit diesen Tieren, also Tiere verkauft hat. Klar ist hingegen, dass sie immer wieder Tiere fremd platziert hat. Vor allem Ross und Hunde im In- und Ausland. Und ja, was eben auch unklar ist, ist, welche Tierarten sie überhaupt gehabt hat. Also, wir haben auch Informationen, dass offenbar noch Schafe und Wachteln im Spiel gewesen sind. Von denen hat man jetzt aber in den Medien nie etwas gehört.
106 registrierte Ross und trotzdem hat niemand den Überblick gehabt. Wie kann so etwas überhaupt passieren, wenn jedes einzelne Tier erfasst sein müsste?
Ja, das ist eben auch so etwas. Alle Ross, Geissen und Hunde sind registrierungspflichtig und müssen gechippt sein. Das heisst, Behörden müssen eigentlich genau nachverfolgen können, woher die Tiere kommen, wo sie geboren worden sind, wohin sie verstellt worden sind und wenn sie warum gestorben sind. Das ist aus tierseuchenrechtlichen Gründen in verschiedenen Datenbanken einzutragen. Und trotzdem scheint irgendwie niemand die Übersicht gehabt zu haben.
Was ist denn das eigentlich für eine Person, die Tierhalterin? Wie müssen wir das einordnen?
Also meines Wissens ist sie unter anderem Lebensmittelingenieurin, sie ist Buchautorin, sie ist diplomierte Bäuerin, Züchterin, hat eine Ausbildung für eine gewerbliche Haltung von Ross und ist Mutter von 8 Kindern. Und darüber aus sieht sie sich offenbar selber als Tierfreundin. Allerdings ist die Art und Weise, wie sie die Tiere aufgenommen hat und wie sie mit denen umgegangen ist, das muss man als äußerst egoistisch gegenüber den Tieren natürlich und zum Teil auch gegenüber Menschen, die sie in die Irre geführt hat, bezeichnen.
Was ist da psychologisch dahinter zu vermuten?
Ja, ein entsprechendes Urteil steht mir da natürlich nicht zu. Ich bin ja nicht Psychologin. Aber Was ich sagen kann, ist, dass in den Medien spekuliert worden ist über Animal Hoarding. Das ist eine Tiersammelsucht eigentlich. Da gibt es sicher bestimmte Anzeichen dafür. Es ist für uns aber trotzdem nicht ein klassischer Animal Hoarding-Fall. Dann auch ein Baby-Tick ist vermutet worden. Profitgier ist irgendwo auch spekuliert worden. Kann man aber auch nicht so klar sagen aufgrund von der Datenlage. Oder eben auch einfach ein aus dem Ruder gelaufenes Helfersyndrom, weil sie ja immer wieder auch Tiere aufgenommen hat und dass ihr das vielleicht einfach über den Kopf gewachsen ist. Also ich kann es wirklich nicht genau sagen. Klar ist einfach, dass das alles in einer Überforderungssituation resultiert hat. Und dass sie ihrem grossen Netzwerk aus Bekannten und Fremden und offenbar auch Liebschaften irgendwie sich ein Lügengebäude aufgebaut hat, das jetzt in sich zusammengeht.
Noch einmal zurück zum Veterinärdienst. Ich habe gelesen, dass Behörden am zweiten Einsatztag, bevor die Hunde getötet wurden, sind einfach alle Kameras auf dem Hof ausgeschaltet haben und dass am Tag zuvor noch ein Mulde hergestellt worden ist. Und irgendwo habe ich sogar noch gelesen, dass die Hunde geschlachtet worden sind. Weißt du etwas dazu, wie das die Hunde getötet worden sind?
Ja, bei uns sind ähnliche Meldungen eingegangen. Also ich gehe davon aus, dass die meisten Hunde durch tierärztlich ausgebildetes Personal eingeschläfert worden sind. Das wäre der Normalfall. Es ist allerdings auch bekannt, dass es auch grosse Herdenschutzhunde auf dem Hof hatte, die fremde Menschen nicht einfach so an sich hergelassen haben. Und darum ist davon auszugehen, dass dort allenfalls eben schon rabiatere Massnahmen auch nötig gewesen sind. Wie das genau passiert ist, da kann man aber im Moment einfach nur darüber spekulieren.
Das möchte ich jetzt aber gleich noch etwas genauer wissen. Was ist denn deine Vermutung?
Ich persönlich habe keine konkrete Vermutung. Wir warten auf den externen Untersuchungsbericht, der neben vielen anderen Sachen auch das Thema natürlich behandeln muss. Die herrschende Intransparenz die führt aber zu vielen Spekulationen. Und teilweise wird vermutet, dass einige von diesen Hunden verschossen worden sind. Es kann aber auch sein, dass sie eingefangen und fixiert worden sind, um sie eben einschläfern. Und auch das ist natürlich für die Tiere höchst stressvoll gewesen.
Wie haben 43 Ross und 2 Geissen alle können platziert werden und sämtliche 120 Hunde müssen getötet werden? Es klingt alles schon ein bisschen seltsam, dass 120 Hunde todkrank sind und nicht mehr zu retten sind, aber noch kein einziges Tier ist vorher gestorben.
Das ist tatsächlich sehr seltsam, das kann man so sagen. Also persönlich vermute ich, dass verschiedene Überlegungen zum Entscheid von der Tötung von allen 120 Hunden geführt haben. Das ist aber wirklich nur meine persönliche Vermutung. Es können tierseuchenrechtliche Erwägungen sein. Es hat ja auch mehrere importierte Strassenhunde unter diesen Hunden gehabt. Und das ist für Behörden immer so ein bisschen eine Blackbox, was da vielleicht an Krankheiten noch herum sein könnte. Es kann die Kapazität, also die Ressourcen der Behörde, eine Rolle gespielt haben. Die Platzierung von so einer hohen Tierzahl ist natürlich eine Herausforderung und das Töten ist oftmals einfach der einfachere Weg. Allerdings gibt es gerade bei Hunden sehr viele Organisationen, die da ihre Hilfe anbieten. Dann könnte es auch sein, dass es Tiere gehabt hat mit Beeinträchtigungen wegen der Inzucht. Das hat ja ganz klar, weil eben sich die Hunde auch einfach vermehrt haben, hat es Inzuchttiere gehabt. Handicapierte Tiere werden von den Behörden oftmals einfach nicht als lebenswürdig betrachtet. Und es könnte auch die Strategie gewesen sein, das sehen wir in anderen Fällen, haben wir das schon miterlebt bei den Behörden, dass man einen akuten Sturm lieber aushalten tut, als dass man eine Situation schafft, wo nachher Folgeprobleme entstehen können durch die Platzierung von vielleicht eben noch kranken Hunden, die man muss gesund pflegen muss. Und dann ist es manchmal besser, man hat einfach einmal schnell einen Aufschrei und dann ist die Sache vorbei. Das kann eine strategische Überlegung sein.
Es hat also Warnungen gegeben, es hat Kontrollen gegeben und trotzdem am Ende mussten 120 Hunde sterben. Wie konnte so etwas passieren?
Das ist das Bittere. Mängel in der Tierhaltung werden, wenn Tiere nicht gerade am Sterben sind, häufig nicht als schwerwiegend betrachtet und viel zu lang toleriert. Es gibt zahlreiche Fälle von Tierhaltungen, die ständig Mängel haben und sich in der Grauzone bewegen. Ein bisschen zu kleine Ställe, ein bisschen zu viele Tiere, ein bisschen zu unhygienisch, ein bisschen zu wenig Wasser. Viele vermeintlich kleine Mängel, die für die betroffenen Tiere aber durchaus wesentlich sein können und die vor allem auch schnell eskalieren können. Und ich vermute, dass genau das hier passiert ist.
Wenn sich solche Muster wiederholen, Hefenhofer, Amiswil, unzählige kleinere Fälle, müssen wir dann nicht einfach ganz ehrlich sein und sagen, das System ist nicht überfordert, es ist kaputt?
Ramiswil ist ganz sicher kein Einzelfall. Er ist in seiner Dimension außergewöhnlich. Dass 120 Hunde betroffen sind, das kommt doch sehr selten vor. Hingegen kommt es doch auch häufiger vor, dass 120 oder mehr Säue oder Hühner oder Fisch von Tierquälerei betroffen sind, also sogenannte Nutztiere. Nur interessiert das dann in der Öffentlichkeit häufig weniger, weil die Tiere halt einfach nicht die gleichen Emotionen auslösen wie Hunde.
Der Hof ist kein blinder Fleck. Er war unter Aufsicht. Bereits früher hat es Kontrollen gegeben. Nur was genau kontrolliert worden ist, wie oft, mit welchem Ergebnis, bleibt bis heute grösstenteils unbekannt.
Mani, das ist etwas, was auch uns bei der Recherche aufgefallen ist. Es gibt Berichte, es gibt offizielle Statements, aber es gibt kaum konkrete Fakten. Das ist ja fast absurd. Behörden können Tiere töten, aber wir dürfen nicht erfahren, warum, wie, aufgrund von welchen Grundlagen. Wie soll die Öffentlichkeit einem Tierschutzsystem vertrauen, das in so zentralen Momenten einfach schweigt?
Das liegt am System. Veterinärbehörden haben den Persönlichkeitsschutz zu beachten und sie unterstehen im Amtsgeheimnis. Das heisst, sie dürfen interne, also behördliche Vorgänge nicht ohne weiteres offenlegen. Das steht allerdings im Widerspruch zum Öffentlichkeitsprinzip, weil die Bevölkerung will natürlich wissen, was in solchen Tierschutzfällen mit den Tieren passiert und vor allem auch, eben, welche Massnahmen getroffen werden. Und die fehlende Transparenz, die untergräbt ganz klar das Vertrauen in den behördlichen Tierschutzvollzug.
Weißt, das Problem fängt ja schon an, wenn man als Privatperson eine Verdachtsmeldung macht. Man weiss nicht, ob und wie die Meldung bearbeitet wird, ob und wie seriös dieser Sache nachgegangen wird. Das erschwert doch den Tierschutzvollzug massiv.
Genau, das ist übrigens auch bei Meldungen durch Tierschutzorganisationen so, also nicht nur bei Privatpersonen. Auch sie kommen in aller Regel keine Informationen über. Das erschwert die Arbeit der Organisationen und natürlich auch der Behörden selber, weil ohne Informationen, ob diesen Tieren geholfen werden konnte, können Meldepersonen sich nicht einfach wieder ihrem Alltag zuwenden. Das ist etwas, das einem bewegt, das einem verfolgt und wo man doch wissen will, wie es weitergeht.
Vani, wenn du die Bilder siehst, Hunde, die im Dreck leben mussten und keine Hilfe bekommen haben, obwohl es alle gewusst haben, was löst das in dir aus? Was macht so ein Fall mit dir, als Juristin, aber auch als Mensch?
Das weckt verschiedene Emotionen bei mir. Ich darf mir die Situation von diesen Tieren natürlich gar nicht vorstellen. Ich habe viele Fragezeichen und ja, grosses Unverständnis. Irgendwie bin ich froh, dass die Öffentlichkeit so heftig reagiert, weil das zeigt, dass es den Menschen nicht gleich ist, dass es Menschen betroffen macht und dass unsere Gesellschaft Tierleid nicht einfach so hinnimmt. Ohne den öffentlichen Aufschrei bewegt sich leider nichts zugunsten der Tiere. Das ist das, was es braucht, um politisch die Weichen zu stellen, um die Leute aufrütteln, die Verantwortungsträger sind und bei den Behörden Verbesserungen zu erwirken.
Du sagst oft, Tierschutz ist nicht nur eine Frage vom Herzen, sondern auch vom Recht. In diesem Fall haben doch beide Ebenen versagt, System und die Empathie.
Natürlich. Behörden können Leben retten oder sie können zögern und so auch für Tierleid und Tod mitverantwortlich sein. Ich hoffe sehr, dass dieser erschütternde Fall zu einem Wendepunkt wird, damit der Tierschutz künftig einfach ernster genommen wird, rechtlich und emotional. Dass Tierquälerei immer wieder als Kavaliersdelikt behandelt wird, ist unerträglich.
Wie kann so etwas passieren, wenn der Tierschutz eigentlich gesetzlich verankert ist? Was läuft im Vollzug fundamental falsch?
Leider läuft im Vollzug sehr vieles falsch, wie wir immer wieder sehen. Es fehlt in vielen Kantonen an der Zusammenarbeit zwischen den straf- und verwaltungsrechtlichen Vollzugsbehörden, das heisst zwischen dem Veterinärdienst, der Polizei und den Staatsanwaltschaften, aber auch zwischen private Kontrolldienste, zum Beispiel im Nutztierbereich, gehören da dazu. Gemeinden könnten eine wichtige Rolle spielen, Sozialdienste und so weiter. Und das Ganze natürlich auch interkantonal, wie gerade der Fall hier zeigt. Und ja, teilweise sind das organisatorische Mängel, teilweise ist es einfach eine Bagatellisierung vom Tierschutz. Und teilweise stehen natürlich auch datenschutzrechtliche Erwägungen dahinter. Aber der Austausch von Informationen, der muss zum Schutz der Tiere unbedingt gewährleistet sein.
Mani, jetzt mal ganz konkret. Wie hätte der Tod dieser Hunde verhindert werden können? Lass uns das mal ganz direkt ansprechen lassen. Wenn früher strenger, konsequenter eingegriffen wurde, hätte dann die 120 Hunde heute noch leben können?
Es wäre anmassend von mir, jetzt hier einfach eine einfache Lösung zu präsentieren. Aber klar ist, dass die Veterinärbehörden, aber auch die Polizei, die Staatsanwaltschaften und Gericht besser müssen geschult und ihre Tierschutzkompetenzen gestärkt werden. Sie müssen besser zusammenarbeiten, umgehend und konsequent eingreifen, wenn Tierhaltungen mangelhaft sind. Wer die Verantwortung für Tiere nicht vollständig kann oder will übernehmen, der hat schlicht und einfach keinen Anspruch auf eine Tierhaltung. Und noch etwas anderes. Also das Leben von Tieren muss generell stärker geachtet werden. Aus Sicht der Behörden ist es häufig vorteilhaft, Tiere zu töten, statt sie zu beschlagnahmen, zu vermitteln und gesund zu pflegen.
Tiere sind Opfer ohne Stimme. Wir müssen unbedingt dafür sorgen, dass ihre Geschichten gehört werden. Die Intransparenz spürt man nicht nur in grossen Fällen wie in Ramiswil. Ich selber habe das erlebt, bei etwas, das viel kleiner war. Vor ein paar Wochen habe ich eine Meldung gemacht wegen einer Schafhaltung. Die Tiere sind tagelang ohne Schutz im Regen gestanden. Ich habe gemeldet, einmal, zweimal, dreimal, viermal. Es ist einfach nichts passiert. Ich habe es ein fünftes Mal gemeldet. Ein paar Tage später bin ich wieder daran vorbeigefahren. Die Weide war dann leer, die Schafe einfach weg. Ich weiss bis heute nicht, ob sie versorgt oder verkauft worden sind, geschlachtet oder ob sie einfach auf eine andere Weide fernab von meinem Blick gebracht worden sind. Und genau das ist doch das Problem, wir weiss es einfach nicht.
Das ist leider kein Einzelfall, Dami, sondern der Normalfall. Wir beobachten etwas, leiden mit diesen Tieren mit, melden es und dann passiert nichts oder nichts Sichtbares. Vielleicht ist etwas unternommen worden, vielleicht auch nicht. Aber eben weil die Behörden kaum dürfen kommunizieren, entsteht das Gefühl von der Ohnmacht. Und die Meldenden, also Menschen wie du, haben am Schluss das Gefühl, dass ihre Stimme einfach verpufft.
Ja, und genau so fühlt es sich so an. Man meldet, man hofft und dann verschwindet alles im Nebel von der Verwaltung.
Das ist sehr gefährlich, weil das Vertrauen in die Behörden lebt davon, dass Menschen daran glauben und auch merken, dass ihre Meldung etwas bewirkt. Und wenn das Vertrauen schwindet, dann wird weniger gemeldet. Und genau dann wird Tierleid noch unsichtbarer.
Wie sollen die Menschen überhaupt noch Meldungen machen, wenn sie, so wie ich in meiner Schafshaltungsfall, zuschauen müssen, dass selbst eindeutige Hinweise einfach im Nichts verschwinden, dass es nicht einmal eine Kontrolle gibt? Was bedeutet das für die Zukunft des Tierschutzes? Da muss sich doch unbedingt etwas ändern. Unsichtbar wie die Schafe auf dieser Weide, wie die Hunde in Ramiswil. Der Fall hat die Schweiz erschüttert und zu vielen Fragen geführt, die wir heute natürlich leider nicht alle beantworten können. Aber ein paar Fragen von besorgten Menschen, die wir gesammelt haben, möchten wir jetzt kurz aufgreifen. Was kann ich als Privatperson machen? Wie kann ich in diesem Fall helfen, dass der Fall aufgeklärt wird und sowohl die Tierhalterin als auch die Behörden zur Rechenschaft gezogen werden?
Wichtig ist tatsächlich immer, dass man solche Sachen als Bürgerin oder Bürger nicht einfach zur Kenntnis nimmt, sondern sich an Behörden wendet. Es ist wichtig, auszusprechen, dass man den Fall erschreckend findet und dass man das Behördenhandeln auch hinterfragt, wenn man das nicht versteht. Wenn viele Menschen sich äussern, dann wird der Tierschutz und eben die Aufklärung auch von solchen Fällen ernst genommen. Dabei muss man aber wirklich immer konstruktiv bleiben. Also Drohungen oder Beschimpfungen, die drängen die Behörden nur in die Opferrolle und schadet der Sache.
Dann haben wir hier noch eine weitere Frage bekommen. Welche rechtliche Möglichkeit habe ich als Privatperson, um eine Überprüfung des behördlichen Vorgehens zu verlangen oder zu unterstützen?
Wir empfehlen immer, die Behörden direkt zu kontaktieren und das Anliegen zu platzieren. Wenn man allerdings keine hilfreiche Antwort bekommt, dann kann eine Aufsichtsbeschwerde unter Umständen sinnvoll sein. Die richtet man an die vorgesetzte Behörde, das ist in der Regel das Departement oder die Direktion, je nach Kanton. Und das ist aber kein richtiges Rechtsmittel, sondern ein bloßer Rechtsbehelf, wie man dem sagt. Mit dem kann man die Aufsichtsbehörde auf Missstände hinweisen. Man hat aber keinen Anspruch darauf, dass die Eingabe behandelt wird, dass man eine Antwort bekommt oder dass irgendwelche Anordnungen getroffen werden. Man hat kein Parteirecht. Trotzdem kann das Instrument helfen, zum Fehler aufzudecken.
Dann eine weitere Frage ist, ob die Person selber auch eine Strafanzeige gegen Behörden einreichen kann.
Grundsätzlich ist jede Person berechtigt, eine Strafanzeige einzureichen, sofern das nicht rechtsmissbräuchlich passiert. Das heisst, man darf niemand wieder besseres Wissen beschuldigen oder einfach jemandem wollen schaden mit dem. In Frage kommen hier zum Beispiel die Straftatbestände vom Amtsmissbrauch oder von der ungetreuen Amtsführung. Allerdings sind diese Hürden sehr hoch. Also wenn die Behörden aufgrund von ihrer eigenen Wahrnehmung Massnahmen treffen, die sich nachträglich als falsch oder unzureichend erweisen, und dir durch das zu Schaden kommt, dann reicht das für die Strafbarkeit eben wegen Amtsmissbrauch oder ungetreuer Amtsführung nicht aus. Strafbar sind solche Sachen nur, wenn die verantwortliche Person das Ziel verfolgt, sich selber oder einem anderen einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen.
Was die Leute auch noch interessiert, ist, ob der Schaden eingeklagt werden kann, der entstanden ist.
Ja, da könnte allenfalls das kantonale Verantwortlichkeitsgesetz zum Tragen kommen. Der Staat haftet nämlich für einen Schaden, wo ein Beamter in Ausübung von seiner amtlichen Tätigkeit Dritten widerrechtlich zufügt. Das sind Haftungsfragen. Scheitern tut das in aller Regel an dem, dass Tiere kein Rechtssubjekt sind und mit dem eben auch keine Ansprüche geltend gemacht werden. Das ist wirklich ein Missstand in einem Land wie der Schweiz mit dem angeblich so guten Tierschutzgesetz.
Die letzte Frage, die wir für heute beantworten, kann über das Öffentlichkeitsprinzip Auskunft verlangt werden?
Grundsätzlich hat gerade im Kanton Solothurn jede Person Recht auf Zugang zu amtlichen Dokumenten. Das Recht das kann eingeschränkt werden, wenn schützenswerte private Interessen zum Beispiel gegenüberstehen. Also Dokumente, die die Interessen der Tierhalterin zu stark würden beeinträchtigen würden, die können wegen dem geheim gehalten werden. Das wird leider aus meiner Sicht sehr häufig so ein bisschen einseitig zugunsten von diesen Tierhaltenden ausgelegt. Da gäbe es schon noch ein bisschen mehr Spielraum. Wird aber so gehandhabt. Der externe Untersuchungsbericht hingegen, wo das Behördenhandeln muss untersuchen, der muss auf jeden Fall zugänglich gemacht werden, weil das öffentliche Interesse daran sehr schwer wiegt.
Bei der Vorbereitung zu unserem Podcast, wo wir ja eigentlich mit einem anderen Tierschutzfall wollten starten, hatten wir am Ende jeweils einen Appell eingeplant. Schaut an, meldet Missstände. Aber heute fühlt sich der Satz irgendwie unvollständig an. Denn in Ramiswil haben die Leute hergeschaut, sie haben gemeldet und am Schluss mussten trotzdem 120 Hunde sterben, weil einfach niemand rechtzeitig gehandelt hat.
Unser Appell lautet darum heute etwas anders. Ja, schaut hin. Ja, meldet unbedingt Missstände. Aber sind hartnäckig. Meldet es, wenn nötig, mehrfach. wenn er keine Informationen bekommt und sich nichts ändert. Ihr habt ein Anrecht auf ein gewisses Mass an Transparenz, Professionalität und Konsequenz. Der Tierschutz funktioniert nur, wenn die Bevölkerung und die Behörden alle ihre Verantwortung wahrnehmen. Und wenn eine Behörde trotz Meldungen nichts macht, wie in deinem Schafhaltungsfall, dann ist es unsere Aufgabe, das öffentlich zu machen. Nur so entsteht ein gewisser Druck und nur so entsteht Veränderung.
Bei diesem Fall bleiben noch viele Fragen offen. Nicht angesprochen haben wir zum Beispiel die Ross und Geissen. Auch zur Tierhalterin stellen sich noch ganz viele Fragen. Wir bleiben dran und werden später über den Fall erneut berichten, wenn neue Informationen bekannt sind. Das war Tiercrime mit Van Damme, die Folge 1, die Hundehölle von Ramiswil. Ein Fall, der zeigt, wie rasch Tierschutz scheitern kann und wie wichtig es das ist, dass wir nicht nur schockiert sind, sondern auch handeln.
Danke euch fürs Zuhören. Wenn euch die Folge bewegt oder gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr auch nächstes Mal wieder mit dabei seid. Überall, wo es Podcasts gibt.
Weil Tierleid fängt an mit Gleichgültigkeit. Bleibt aufmerksam und bleibt bitte die Stimme für Tiere, die selber keine haben.